ARD Sounds.
Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, hier am Tegernsee, Anja Schmidt.
Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich über den Besuch.
Wenn ich Ihre Lebensstationen anschaue, New York, Nairobi, Rottach-Egern, steigt der Weg auf oder ab?
Gut Ding will Weile haben. Ich denke, ich bin hier angekommen.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit Anja Schmidt, Foodbloggerin vom Tegernsee.
Foodbloggerin, kriegen wir das auch auf Bayerisch?
Leider nein, zumal meine Muttersprache Englisch ist.
Da schreibt eine übers Kochen, zeigt Bilder, Rezepte, experimentiert und lebt seit 11 Jahren am Tegernsee. Ich war mal als Reporter in einem oberbayerischen Dorf und da meinte eine Westfalin, wir gehören noch nicht ganz dazu, wir sind erst 50 Jahre da.
Ja, ich verstehe, was sie sagt. Ja, das ist einfach, glaube ich, ein Teil, wenn man an so einen Ort dazukommt.
Wobei, es gibt ja massenhaft Zugroste und sehr spezielle. Ich bin die Seestraße lang gerollt, Segelboote, Villen. Es ist kein Geheimtipp hier.
Das stimmt. Das ist ein Paradies und wie Paradiese es so an sich haben, da wollen die Menschen hin.
Und es wohnt eben auch das ganz große Geld hier. Und wenn jemand viel Geld hat, heißt es oft auch, er hat viel Geschmack.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Oder wie war das?
Sehr diplomatisch. In jedem Fall wäre es eine Gegend für hochwertige und auch hochpreisige Lebensmittel, oder? Wenn es Kunden gibt, dann doch hier.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ob eine gute, nahrhafte Ernährung, ob das wirklich von Geld und Bildung abhängt. Sicherlich hat man dadurch Vorteile, aber das ist nicht gesetzt, dass wenn man gut ausgebildet und wohlhabend ist, unbedingt sich gut ernährt. Ob man sich jetzt gut in dem Sinne von frisch, gut zubereitet, regional ernährt.
Und es ist weiterhin erstaunlich, wie gering der Stellenwert von Essen bei manchen ist. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Deutschen immer noch prozentual relativ wenig vom Netto fürs Essen ausgeben.
Ja, das ist tatsächlich leider so. Leider muss ich wirklich sagen, weil bei mir war das ja früher auch so. Obwohl ich eine Ausbildung als Ingenieurin der Lebensmitteltechnologie habe ich lange Zeit gar nicht so gut gegessen. Sicherlich nicht katastrophal schlecht, aber
Pizza und Burger?
Ja, und schnell irgendwie mal was, vielleicht ein Salat, aber mit einer dicken Soße gekauft im Supermarkt. Sowas würde ich heute gar nicht mehr machen.
Und der Sohn ist noch in der Schule, was es dort wohl zu essen gibt?
Der kriegt eine Brotzeitbox mit, von Mami gepackt.
Wir werden noch das Thema streifen, dass er mit Diabetes lebt und gut lebt.
Er lebt sehr gut mit dieser chronischen Erkrankung oder Autoimmunerkrankung, was daran liegt, dass er, glaube ich, jetzt einige Jahre viel Rückendeckung von zu Hause bekommen hat und da langsam reinwachsen konnte.
Aber er darf als 11-Jähriger auch Pizza und Burger essen, wenn er möchte? Oder ist die Mama da komplett dagegen?
Nein, er darf tatsächlich alles essen. Bei uns war es immer so, dass er frei aufwachsen soll und mehr ein Verständnis dafür bekommen soll, wie man gut isst. Und sowas wächst über die Zeit. Es ist auch für Kinder total schwierig, Softdrinks und Schokolade außen vor zu lassen, wenn das ganze Umfeld das macht. Und mein Gedanke ist immer bei meinem Sohn, dass ich verhindern möchte, dass er im Teenie-Alter, weil er so lange verzichten musste, dann drauf losgeht und sagt, so jetzt erst recht. Und aktuell sind wir auf einem guten Weg.
Ja, und das, was hier als Schüsselchen vor uns auf dem Tisch steht, könnte er in jedem Fall bedenkenlos essen, oder? Erdbeeren.
Für Erdbeeren braucht man auch Insulin. Also das ist, man braucht Insulin für alle Kohlenhydrate und das ist völlig egal, ob das eine Schokolade oder eine Dattel ist. Beides enthält Zucker, Fruchtzucker, aber Pasta enthält Kohlenhydrate und wenn man Typ 1 Diabetes hat, dann braucht man Insulin, wenn man Kohlenhydrate isst. Das heißt auch eine Erdbeere.
Ja, und mehr noch sogar die beiden Brezen da auf dem schönen Steingut-Teller und dem Croissant.
Ja, genau, dafür braucht man ein bisschen mehr, ja.
In jedem Fall ist bei Ihnen daheim das Auge mit. Also wenn ich die Schüsseln sehe, die Obstteller, vor allem die Fotos an den Wänden, das ist alles von Ihnen?
Das ist alles von mir, ja. Mhm.
Weil das könnte man ja reihenweise zu Postern machen. Einen ganz besonderen Blick auf Wallberg, Tegernsee, Kleinigkeiten wie eine Treppe, die hinabführt ins Wasser.
Ich habe einfach irgendwann mal vor ungefähr 10 Jahren damit angefangen, mit meinem Telefon. Und das Ziel war ja damals, einfach mal auszuprobieren, Essen zuzubereiten, zu fotografieren, auf Instagram zu stellen und einfach mal zu schauen, was damit passiert. Und über die Zeit habe ich dann festgestellt, dass es mir Spaß macht, bestimmte Dinge einzufangen, natürlich primär Essen, aber auch die Landschaft. Irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, ich kriege immer mehr Rückmeldungen, dass die Bilder Menschen ansprechen. Deswegen ist es ja ein Hauptbestandteil meines heutigen Alltags. Und wichtigstes Learning für mich war immer, man muss Dinge einfach anfangen. Kamera in die Hand nehmen, Kochtopf in die Hand nehmen oder was man halt sich irgendwann mal vorgestellt hat, was man gerne umsetzen würde im Leben, einfach loslegen.
Aber die beiden großen Themen, die jetzt Ihr Leben bestimmen, kochen und das Ganze raffiniert fotografieren, das ist jetzt erst dazugekommen. Das sind keine Lebensbegleiter.
Das sind keine Lebensbegleiter, die finden eigentlich erst seit so 8 Jahren in meinem Leben statt. Ja, genau. Aber das jetzt auch täglich.
Wow. Was gibt es bei Ihnen heute zu essen?
Wahrscheinlich tatsächlich ein Dinkelsalat. Und Dinkel, das finde ich immer so ein tolles Vorzeigegericht, weil da denkt man ja erstmal, oh Gott, das ist ja fürchterlich gesund und schmeckt wahrscheinlich fürchterlich langweilig.
Ich höre Hildegard von Bingen schon singen.
Ich bin ein großer Verfechter von Dinkel. Es ist einfach die Frage, wie man es kombiniert. Und da kommen geröstete Karotten rein, gerösteten Salbei, eine Zitronenvinaigrette, Johannisbeeren, ein paar Nüsse und ja, das, am Ende schmeckt es ziemlich gut.
Und nebenher orgelt die Espressomaschine. Ja. Wie es sich bei einer Foodbloggerin gehört. Bayern 2, 1:1 auf Hausbesuch bei der Gründerin von Tegernsee Kitchen, Anja Schmidt. Da geht es jetzt aber nicht um urbayerische Rezepte von den Großmüttern rund um den See, sondern...
Es geht darum, wie man möglichst im Alltag gut, vor allen Dingen schmackhaft, nahrhaft, aber auch mit Spaß essen kann, Essen zubereiten. Also es geht darum, den Menschen Rezepte an die Hand zu geben, die nicht unbedingt total innovativ und neu sind, sondern eine Sammlung, die man gut integrieren kann, die Spaß machen und die einen nicht abschrecken, weil man denkt, okay, jetzt muss ich erstmal 10 Gewürze einkaufen, die ich alle nicht im Schrank habe und auch nicht aussprechen kann. So eine Hilfestellung, die das tägliche frische Zubereiten von Essen erleichtert, aber dabei halt auch Spaß macht.
Und der Tegernsee liefert als Idylle die Sehnsuchtstapete dazu?
Ja, die Frage kriege ich öfters in ähnlicher Form gestellt. Klar, der Tegernsee ist natürlich ein wunderschöner Ort und das sage ich mit großer Dankbarkeit, weil die Natur oder in der Natur leben zu dürfen, tagtäglich rausgehen oder jetzt wie im Sommer in den See springen, das ist natürlich für mich heute zumindest der größte Luxus, den ich mir vorstellen kann.
Also man verkauft mit den schön aufgenommenen Speisen auch ein bisschen Landleben und ein Hachgefühl.
Ja, ich glaube, das ist ganz schön ausgedrückt. Ja, ich würde sagen, dass ich das von vielen Community-Mitgliedern in ähnlicher Form zurückbekomme, ja.
Ja, und es sind 82.000, habe ich gesehen. Das ist ja eine vollbesetzte Allianz-Arena. Stellen Sie sich das manchmal vor beim Kochen?
Tatsächlich, früher hat mir das schon mal jemand gesagt, stell dir mal vor, damals waren es 20.000 oder 30.000, stell dir mal vor, das Feld wäre voller Menschen. Genau, aber das habe ich länger nicht gemacht und die Allianz-Arena, das werde ich mir wieder hervorholen.
Es soll Sie aber nicht erschüttern beim Ausprobieren der Rezepte. Ich meine, über allem erkenne ich immer wieder Bio. Regional, saisonal, es ist nicht neu, aber es bleibt Ihr Credo und wichtig, weil damit steht und fällt alles?
Naja, als ich angefangen habe zu kochen, war ja der Ansatz, mich besser zu ernähren, weil ich mich körperlich nicht gut gefühlt habe. Das heißt, ich habe mich erstmal in die Thematik so ein bisschen reingearbeitet. Was möchte ich überhaupt zubereiten? Wo kommen diese Zutaten her? Und in dem Moment, wo man anfängt, sich diese Frage zu stellen, man lebt natürlich an einem Ort, wo es Landwirtschaft gibt und Biogemüsehöfe und dem einfach mal nachgeht, okay, wo kommt die rote Beete her, wer zieht die eigentlich aus dem Boden, wie wird das Vieh in so einer ländlichen Form gehalten, wo ist der Kontrast zur Großindustrie. Wenn man sich einmal anfängt, mit solchen Fragen zu beschäftigen, dann führt das zu, im Prinzip führt eine Frage zur nächsten Frage. Ja, man taucht sehr stark da ein, was es bedeutet, ein gutes Lebensmittel auf dem Teller zu haben. Und das ist wirklich am Ende sehr eng daran geknüpft, ob es im Kleinen biologisch natürlich, je näher es produziert wird, desto besser.
Das heißt, für Sie ist sonnenklar, Nahrung kann krank machen, selbst wenn sie geprüft ist. Und Nahrung kann auch heilen in gewisser Weise.
Nahrung, das ist meine feste Überzeugung und ich glaube, wissenschaftlich an vielen Stellen auch schon wird das entsprechend publiziert. Nahrung heilt, beziehungsweise eine gute Ernährung hält Krankheit fern. Es ist natürlich das absolute Optimum und ich finde in unserer Zeit auch ein Luxus, wenn man sich rein saisonal, regional, biologisch auch noch ernähren kann. Das ist aber nicht jedem gegeben, nicht immer möglich. Das sind Zeitfragen. Also ne, wenn ich auf den Markt fahren will, der hat aber nur an bestimmten Tagen offen. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Ob mit Auto oder Bahn? Das sind ja alles so Nebenerscheinungen und Nebenfragestellungen. Dann ist es eine Frage des Budgets, die darauf einzahlen oder mitbestimmen, wie ich esse.
Ja, es geht aber immer auch drum, welchen Wert räume ich dem ein und wie viel Zeit widme ich und auch Energie vielleicht? Ich habe geblättert in Ihrem schönen Buch Tegernsee Kitchen. Manches ist bekannt, vieles ist abgeändert von Ihnen. Da ist Crostini mit Burrata, Sardellen und Johannisbeeren, Milchreis mit Zimtpflaumen, Obstsalat mit Olivenöl und Basilikum. Also das hat auch ein bisschen was von herumexperimentieren.
Ja, genau. Ich finde, das gehört zum Essen dazu. Früher habe ich gedacht, okay, man kann eigentlich nur kochen, wenn man ein Kochbuch in die Hand nimmt und sagt, okay, ich folge dem Rezept wirklich 1:1 und anders geht's nicht. Heute würde ich sagen, ja, sich so Inspiration holen. Und wenn man noch nie gekocht hat, ist das natürlich ein logischer Schritt, das erstmal so zu machen. Aber Ziel ist eigentlich, dass man sagt, okay, jetzt hat zum Beispiel die Aubergine Saison. Was könnte ich denn da kombinieren? Worauf habe ich selber Lust? Was schmeckt mir gerade? Und dann sich Stück für Stück immer mehr daran zu trauen und zu sagen, ich experimentiere genau und probiere neue Dinge aus und entdecke damit erstens, was gut funktioniert, was schmeckt und was mir selber gut tut. Das ist am Ende ja auch durchaus persönlich.
Und mir fiel eine Kapitelüberschrift auf, vermutlich Männern fällt sie vor allem auf, die heißt, jeder kann kochen.
Ja, jeder kann kochen. Verhält sich mit dem Kochen wie mit meinem Fotografieren. Am Ende muss man einfach anfangen. Und was bin ich mir selbst wert? Also wenn man sich vorstellt, dass man 3-mal am Tag Nahrung in seinen Körper tut und dann mal drüber nachdenkt, wo das eigentlich herkommt und produziert wurde. Wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, denke ich mir, müsste es bei vielen Leuten so den Anstoß geben, okay, vielleicht will ich mich doch damit auseinandersetzen. Und dann geht es darum, einfach die Pfanne in die Hand zu nehmen. Und das kann wirklich jeder, auch ein Mann.
Ja, meine Frau sagt immer, wenn die auf den Mond fliegen können, dann sollten sie doch auch mal kochen lernen langsam.
Da hat sie absolut recht. Kann ich ihr nur zustimmen.
Ich habe auch entdeckt in Ihrem Buch Kaiserschmarrn mit Aubergine, Champignons und Spitzpaprika. Zerfix, wo bleibt denn da der Zucker? Das klingt ja schon kriminell.
Bergkäse mit drin statt Zucker. Also es ist einfach eine würzige Variante eines Klassikers. Funktioniert gut.
Und apropos Zucker, eine Kollegin hat versucht, ohne Zucker durch die Woche zu kommen. Und ich rede ja mit einer ausgebildeten Lebensmitteltechnikerin. Sie haben ja einen Abschluss. Ganz schön schwer mittlerweile.
Ja, das ist total schwer, vor allen Dingen, wenn man sich von Produkten ernährt, die industriell gefertigt sind. Damit will ich nicht alle industriell gefertigten Produkte schwarzreden, darum geht es nicht. Aber es ist natürlich so, dass in ganz vielen sehr viel Zucker drin ist und einfach auch mehr. Also nimmt man jetzt einen einfachen Müsli-Riegel, wenn man den selber macht, dann kommt man durchaus mit weniger zurecht.
Und Zucker ist vermutlich aus diversen Gründen fast ein Gegner für Sie, oder?
Ich freue mich über die Frage, weil tatsächlich ist es nicht so. Ich kriege auch immer mal wieder die Frage, oh mein Gott, da ist aber viel Zucker drin, wenn ich mal irgendwie Muffins teile oder Kekse. Meine Antwort ist dann meistens, naja, ich esse dann aber nur einen und nicht sechs davon. Es ist halt am Ende die Frage, welche Mengen, in welchen Gewohnheiten man Zucker zu sich nimmt. Und ich finde, mir tut es immer ein bisschen leid, wenn man Zucker aus seinem Leben total ausschließen möchte, weil am Ende macht ja auch Spaß. Und wenn man dreimal am Tag isst, sollte da auch ein bisschen Freude mit dabei sein.
Ja, und auch Freude fürs Auge, wenn ich Ihre Aufnahmen sehe. Sie drapieren das, also auch sich zuliebe, oder geht es da immer nur ums Foto? Weil das sind so schöne Farben und Formen.
Das freut mich sehr. Vielen Dank. Das ist zu einem Automatismus geworden. Sicherlich habe ich das am Anfang gemacht, um ein gutes Bild zu erzeugen, aber ich habe dafür jetzt nicht unendlich viele Bücher gewälzt.
Aber Sie machen es für sich auch so schön fürs Auge, oder sieht der Salat dann, schmeißen Sie einfach alles zusammen?
Manchmal sieht der Salat vielleicht nicht ganz so aus, aber meistens kommt es relativ nah dran. Also meistens könnte ich ein Bild davon machen und es posten, ja.
Weil Sie sich selber auch ganz persönlich daran freuen möchten.
Ja, absolut. Ja. Also wie gesagt, wenn man dreimal am Tag isst oder zwei oder manche vier, finde ich das elementar, dass man sich damit auch eine Freude macht.
In diesem schönen Bildband, da sind ja Rezepte zu lesen, sind Gerichte zum Anschauen, das sind Einblicke ins Tegernseer Tal, Besuche bei Gemüsebauern. Vorne dran ist immer vorm Rezept so eine kleine persönliche Geschichte. Eine Erinnerung an ein Erlebnis mit dem Papa oder Damaskus, noch die letzten Wehen des Bürgerkriegs oder von der Zeit in Izmir. Warum? Weil fürs Rezept brauche ich es ja nicht.
Essen ist halt so viel mehr als einfach nur die nächste Mahlzeit. Wie wir essen, wird halt auch über Geschichten, unsere persönlichen Geschichten geformt und was wir erlebt haben und was wir für Gewohnheiten haben, was unsere Eltern, Familie, soziales Umfeld mitgegeben hat. Es ist Kultur und es ist eine Form von Kommunikation, also wenn man durch die Welt reist. Und ich habe ja durchaus ein geografisch bewegtes Leben schon hinter mir und für mich ist es auch einfach schön, so Erinnerungen wieder hervorzuholen. Also wenn ich an Izmir denke oder Peru und eine Ceviche auf dem Teller habe, dann, ja, genau, dann schweifen meine Gedanken einmal kurz nach Südamerika und ja, finde, das ist ein wunderschöner Bestandteil von Essen.
Die Ceviche kommt nicht aus dem Tegernseer Tal.
Die Idee der Ceviche nicht, der Fisch schon. Der kommt aus unserer Tegernseer Fischerei, ja.
Wo wir bei den Geschichten sind, jetzt sagt ein Kenianer seiner Angebeteten, dass er als Musiker mehr Macht hat als ein Medizinmann. In jedem Fall ist das schon mal eine schöne Geschichte und wir reisen gleich durch ihr Leben. Von New York nach Nairobi. Makadem. Yelele, yelele.
Yelele, yelele. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft Anja Schmidt. New York, Nairobi, Rottach-Egern.
Ja, die Wege sind unergründlich. Der Lebensstart, Oktober 1974, in einem Vorort von Manhattan. Was war dann Ihr erstes Bild, erste Kindheitserinnerung?
Der Herbst in dieser Ecke von USA, weil die Blätter ja wunderschön rot und orange werden und ja im Garten spielen und sich mit Blättern überhäufen, das ist wahrscheinlich so einer der ersten Erinnerungen.
Und das Ganze in New York. Der Vater war dorthin versetzt vom Finanzministerium als Diplomat zu der Zeit. Die Mama hat schottische Wurzeln und konnte toll kochen.
Ja, meine Mama hat, glaube ich, damals auch erst wirklich angefangen zu kochen. Ihre Großmutter schon hatte in Schottland in Herrenhäusern gekocht, also war Köchin. Und meine Mutter wollte dann für natürlich Partys oder Veranstaltungen im Rahmen des beruflichen Lebens meines Vaters eine gute Gastgeberin sein und hat damals sich intensiv mit dem Kochen beschäftigt, ja.
Wie haben die beiden sich eigentlich unterhalten?
Meine Mutter hat Englisch gesprochen und mein Vater Deutsch. Später im Leben hat mein Vater dann auch Englisch gesprochen, aber anfänglich war das so natürlich, um die Sprachen irgendwie am Leben zu halten, beide Sprachen im Haushalt.
Und wie wurde Ihr Deutsch am Leben gehalten? Sie wurden ja wahrscheinlich noch ein Jahr lang eingeschult in New York.
Ja, genau. Ich musste zu meinem Leidwesen samstags nach Manhattan auf die deutsche Schule.
Nur einen Tag die Woche.
Nur einen Tag die Woche. Das hat aber gereicht. Und mein Deutsch war auch, wie das so ist, wenn man eigentlich in einem englischsprachigen Raum aufwächst. Aber als wir dann weitergezogen sind nach Nairobi, da gab es eine deutsche Schule. Und da war die Bedingung meines Vaters, dass ich auf die deutsche Schule gehe, um richtig Deutsch zu lernen.
Und dann gab es ja noch einen älteren Bruder, der wahrscheinlich auch Deutsch gesprochen hat.
Dann in der Schule auch, ja, genau.
Ja, toll. Nächste Station, Kenia, Nairobi, im Alter von 7 bis 13. Da geht es wahrscheinlich jetzt nicht so viel um Herbstlaub, in dem gewühlt wird.
Nee, da geht es nicht um Herbstlaub. Aber witzigerweise auch, wenn ich dran zurückdenke, sind die emotionalen Verbindungen so sehr an Licht und Geräusch und Geruch.
Auch mal im Safari-Park?
Safari ist man öfters gefahren am Wochenende, ja, genau. Ein paar Stunden außerhalb der Hauptstadt und durch die Steppe.
Ihr liebstes Tier?
Der Elefant mit seinen großen Ohren.
Und Sie deuten an, da waren Sie ja im Alter von 7 bis 13, dass in der Zeit etwas Gravierendes vorgefallen ist. Sie lassen es im Ungefähren, man kann raushören, durch einen Verwandten ist wohl was vorgefallen. Es war nicht möglich, mit den Eltern darüber zu reden?
Ja, es ist ein kompliziertes Thema, wie wir aufwachsen und wie wir sozialisiert werden, welchen Sprachgebrauch man mitbekommt als Kind, was ausgesprochen werden darf, was nicht, ob überhaupt Raum besteht, um Themen zu besprechen.
Sie wollten oder konnten weder zu Vater oder Mutter damit, weil das muss ja unendlich rumoren in einem, so ein Erlebnis.
Ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Kinderpsychologie einsteigt oder die Erziehung, dann passt man sich als Kind ja sehr seinem Umfeld an. Und das ist ja ein Überlebenstrieb letztendlich, dass man schaut, okay, was darf ich sagen, was ist erlaubt, wofür kriege ich eine gute Rückmeldung, habe ich Sicherheit. Und ja, das funktioniert in manchen Haushalten besser und manchmal ist es etwas schwieriger.
Das heißt, und damit lassen wir es auch erstmal, Sie haben es ganz mit sich ausgemacht machen müssen.
Meine Therapeutin hat mir erklärt, dass der Mensch eine wunderschöne Gabe hat, Dinge auch zu verdrängen und dass es ein Schutzmechanismus ist, der einen auch in vielen schwierigen Situationen hilft. Und ja, ich habe das lange mit mir rumgetragen und genau in meinen 40ern dann mit Hilfe einer Therapeutin viel nochmal neu betrachtet und aufgearbeitet.
Aber auch hier, und es zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihr Leben, war an der Seite die Natur als Heilerin auch?
Ja, sicherlich. Heute viel bewusster als früher. Aber wenn ich zurückdenke, dann habe ich sicherlich sehr viel die Natur gesucht. Und gerade in Afrika erinnere ich mich, klar, man lebt da ja natürlich mitten in der Natur eigentlich. Also wir haben auch außerhalb von Nairobi gelebt. Aber wenn man dann ans Meer fährt oder in die Steppen raus, und das habe ich damals sicherlich auch unbewusst gesucht und genossen und merke heute jetzt hier am See, dass gerade ja, in die Natur gehen, in die Berge, mit Ruhe durch den Wald, dass es ja wahnsinnig viel emotional für einen macht, einen unterstützt, wenn man sich darauf einlässt.
Und mit 13 ging es in die damalige, haben viele schon vergessen, Bundeshauptstadt Bonn. Wir schreiben das Jahr 1987, da sind Sie mit den Eltern wieder zurückgekommen nach Deutschland. Im Grunde für Sie das dritte Land, drittes Schulsystem und Sie haben immer gut funktioniert, kann man das so sagen?
Ja, funktionieren, glaube ich, ist der richtige Begriff, ja.
Also dann auch gute Noten und Freundschaften geschlossen angekommen?
Ja, genau. Relativ nahtlos da in eine neue Schule gegangen, genau, Freundschaften aufgebaut, studiert, den ersten Job gesucht, irgendwie rückblickend gefühlt so, wie man es halt machen soll.
Studium Lebensmitteltechnik, warum das denn? Weil eine Hobbyköchin waren Sie ja nicht mit 20, oder?
Eine relativ einfache Antwort. Ich wusste einfach nicht so richtig, was ich machen sollte mit meinem Leben und das ist ein ganz tolles Studium, weil es einfach viele Fächer verbindet, von Betriebswirtschaftslehre über natürliche Ingenieurwesen, Biochemie. Also habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal aus.
Aber das ist im Grunde fast das Gegenteil von dem, was Sie jetzt machen. Auf effiziente und raffinierte und hoffentlich nicht krankmachende Weise Lebensmittel massenhaft herstellen.
Ja, tatsächlich. Denke ich gar nicht so oft drüber nach, aber es ist eigentlich das absolute Gegenteil. Das ist richtig. Gibt mir allerdings aber auch eine gute Grundlage, um heute besser zu verstehen, warum die guten Sachen auch die guten sind und unter welchen Bedingungen die hergestellt werden.
In jedem Fall, unterm Studium Lebensmitteltechnik erwachte sowas wie ein Unternehmerinteresse. Sie haben noch ein Wirtschaftsstudium drauf gesattelt, hatten am Ende 2 Diplome, 2 Abschlüsse.
Ja, ich bin schon ehrgeizig, definitiv. Würde ich heute sagen, dass man die Abschlüsse braucht? Das glaube ich nicht. Heute mache ich ja auch was ganz anderes. Aber ja, ich bin ehrgeizig und durchaus zielstrebig.
Welches Poster hatten Sie mit 13, 14, 15 im Mädchenzimmer? Welche Band, welche Platten standen darum?
Ich habe viel Musik gehört, viel schottischen Pop. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt es noch jemand aus der Zeit. Es gab eine Band, die hieß Wet, Wet, Wet. Und da war ich großer Fan von.
Das hören wir leider jetzt erst. Die Musikredaktion hat aber schon was ausgesucht aus dem Jahr, als Sie kamen, 1987. Ich hoffe, es sagt Ihnen etwas, In Excess.
Oh ja, auf In Excess war ich auf einem Konzert. Ja. Let's go for it.
All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Schmidt vom Start-up in die Landküche.
Und ich darf Sie besuchen. Am Tegernsee in Rottach-Egern sitzen wir bei ihr in der schönen Dachwohnung, haben die Küche im Kreuz, reden aber erstmal über die Anfänge. Bei Aldi ging es los, Trainee-Programm, das Ganze wohl ein bisschen zu groß für sie. Dann eine Weile in Ghana, Entwicklungsarbeit, da war wahrscheinlich noch so ein Hauch Afrika-Sehnsucht dabei.
Ja, genau. War so das Bedürfnis, das als erwachsene Person und viel bewusster zu erleben und zu verstehen. In Nairobi, wir haben ein großes Haus gewohnt, einen großen Garten, alles sehr beschützt. Und ich wollte einfach besser verstehen, wie arbeitet und lebt es sich da eigentlich, wenn man wirklich in diesem Land arbeitet und mit den Menschen zusammen. Das war so der Treiber.
Nach 1,5 Jahren wussten Sie es und es ging zurück nach Europa um 2007 herum. Einstieg in die Digitalszene. Es war ja ein Riesending, ist es immer noch, aber damals ging das ja durch die Decke mit den Start-ups. Was faszinierte Sie so?
Weil man wahnsinnig viel selbst umsetzen kann. Die Geschwindigkeit ist sehr hoch. Es gilt wirklich um learn und fail fast und dann wieder neu ausprobieren.
Fail fast? Also rasches Scheitern, um daraus zu lernen?
Ja, genau. Das gehört auch dazu. Dann geht es darum, wirklich auszuprobieren, natürlich durchdacht auszuprobieren, schauen, wie funktioniert es, das zu messen und dann im Rückschluss dann zu sagen, okay, wenn das für uns funktioniert, treiben wir das weiter, ansonsten müssen wir etwas verändern.
Aber ich höre raus, es geht um Leistung, um 12-Stunden-Tage, um Geschwindigkeit, um Effizienz. Es war Ihnen aber auch eine Lust?
Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich war da auch, würde rückblickend auch sagen, sehr getrieben. Aber das hat natürlich seinen Preis. Und irgendwann mal musste ich schon nach relativ langer Zeit, also 12, 15 Jahre habe ich das gemacht, hat mein Körper irgendwann mal gesagt, das machen wir jetzt so nicht mehr weiter.
Naja, es ist auch ein Haufen Holz. Ich habe gesehen, Sie waren eine Weile mit Frank Thelen in der Zusammenarbeit. Das ist ja eine schillernde Gründerfigur. Darum an den Punkt nochmal gefragt, diese 12 oder 14 Stunden Tage, es wird ja hochgehalten wie eine Monstranz. Musste das sein und kommt da so viel dabei raus, wenn ich quasi da übernachte in der Firma?
Ja, ich sehe das natürlich heute differenzierter. Damals war es eine Philosophie, dass man wirklich sehr präsent ist und wirklich alles gibt. Man möchte ja auch, dass diese Unternehmen funktionieren. Die sind ja meistens auf Risikokapital aufgebaut oder finanziert. Das heißt, man will natürlich einen Return on Investment. Und das ist schon ein starker Aspekt, dass man sehr präsent ist, sehr lange Stunden macht.
Ohne sofort reich zu werden. Das ist ja ein Vorurteil. Da kommt gar nicht so viel rüber anfangs.
Ja, das ist so. Also klar, solche Unternehmen sind ja so finanziert, dass man natürlich schaut, dass die Kosten auch wirklich minimiert werden. Und das Versprechen ist, dass man dann über einen Exit, wenn man denn beteiligt wurde als Mitarbeiter, dass man dann ja den großen Sprung machen kann. Aber es gibt natürlich auch diese klassischen Statistiken, nur ein Startup aus 10 fliegt. Und ich würde rückblickend sagen, es sind wahrscheinlich noch weniger.
Frag mal dazwischen, Sie wohnen hier zur Miete, ja?
Ich wohne hier zur Miete, ja, genau. Ich habe keinen großen Exit gemacht. Man lernt einfach wahnsinnig viel. Also es ist eigentlich die beste Schule, unternehmerisch gesehen.
Aber es hat seinen Preis im Privatleben, oder? Wenn ich zwischen 30 und 40 quasi in der Firma bin, da bleibt nicht viel.
Ja, genau. Am Ende ist es eine Lebensentscheidung, denke ich. Also hat ganz viel damit zu tun, wie will ich meine Zeit verbringen. Jetzt ist es natürlich so, dass so zwischen 20 und 40 man, glaube ich, oft noch nicht so genau weiß, wie man leben will. Das kristallisiert sich dann in der Phase raus. Und vieles nebenbei zu machen, wie Familie oder Hobbys, ist dann herausfordernd. Ja.
Erklärt das auch, warum der Sohn hinterm 40. Geburtstag kam?
Sicherlich eine Komponente, ja. Weil ich habe das schon sehr geliebt, was ich gemacht habe. Und da stand das Thema Familiengründung eher hinten an.
Und jetzt im Rückspiegel betrachtet, Sie streifen es in Ihrem Buch, dass Sie selber ein Fragezeichen setzen. Die allerersten Lebensjahre hat er vor allem mit der Kinderfrau verbracht und Sie konnten ihn nachts noch schlafend betrachten.
Ja, genau. Ja, das war tatsächlich so. Wir hatten ein großes Glück, dass wir ein ganz tolles Kindermädchen hatten, mit dem wir heute auch noch Kontakt haben und Max auch wirklich sehr liebevoll in Erinnerung hat. Aber es gab irgendwann mal den Punkt, wo ich, das werde ich auch nie vergessen, da saß ich im Auto, bin Richtung München gefahren und bin an meinem Sohn vorbeigefahren, der an der Hand des Kindermädchens gerade zum Einkaufen lief oder ein bisschen draußen spazieren gegangen sind und ich mir damals gedacht habe, das kann es irgendwie nicht sein, das kann nicht Sinn und Zweck sein.
An dem Punkt, das Gleiche gilt für den Papa, der auch nicht übermäßig viel Zeit hatte, vermute ich.
Ja, genau. Wir waren beide voll im Job eingebunden.
Und wann merkten Sie, da ist irgendwas anders bei meinem Sohn? Körperlich, da stimmt irgendwas nicht?
Die Anzeichen von Typ 1 Diabetes sind, dass Kinder viel trinken, unkonzentriert werden. Und das ist mir nachts aufgefallen, dass wollte trinken und ich war irgendwie ungeduldig und hat geweint. Und dann habe ich gesagt, okay, dann trink. Und dann hat er das Glas in einem geäxt. Und er war damals ja noch sehr klein und hat dann wieder in die Windel gemacht. Und dann war mir klar, okay, hier stimmt einfach irgendwas nicht. Weil ein Kind, das nachts weint, weil es nicht trinken darf, das macht es ja nicht, um die Eltern zu ärgern.
Und Tage vor dem 4. Geburtstag dann eben diese Diagnose, Diabetes 1. Wie rasch haben Sie begriffen, was das heißt?
Das ist in dem Moment schon eine Schocksituation. Das ist einfach ein einschneidendes Erlebnis für alle Beteiligten. Und es dauert, also das dauert Monate und bestimmt 1-2 Jahre, bis man einfach versteht, dass es etwas ist, was bleibt.
Er hat auch dann mal gefragt, habe ich das jetzt für immer?
Ja, die Frage steht im Raum, ist ja auch berechtigt.
Dann gab es wohl ein paar Tränen. Mittlerweile sind 7 Jahre vergangen. Es hat sich auch einiges zum Guten gewendet. Sowohl, denke ich, innerseelisch bei allen Beteiligten, als auch, was die Medizin vermag.
Ja, tatsächlich. Also wir haben, wenn man das so sagen kann, in dieser Zeit großes Glück, weil wohl primär wegen der großen Anzahl Typ 2 Erkrankter die Forschung wirklich Gas gibt. Ob das jetzt mit einem Sensor ist, der konstant den Blutzucker misst oder eine Insulinpumpe, die Insulin abgibt, zum Teil auch automatisiert gesteuert, das erleichtert das Leben unheimlich. Bei meinem Sohn, wir haben damals oder über die letzten Jahre sehr viel Zeit investiert, ihm den Rücken frei zu halten, damit er möglichst frei aufwachsen kann und nicht den Gedanken hat, er könne etwas nicht, weil er diese Erkrankung hat. Und ich muss heute sagen, das war sehr intensiv, auch sehr belastend, aber es hat sich gelohnt, weil er jetzt ganz, ganz toll damit umgeht.
Also er kann selbstständig leben, aber Sie sind auch da jetzt an seiner Seite. Es hatte wahrscheinlich was von dem rüden Erwachen.
Ich habe Rückenschmerzen entwickelt, hatte einen Bandscheibenvorfall und dann kam die Erkrankung meines Sohnes. Und ich hatte schon ungefähr ein Jahr vorher mir gedacht, irgendwas muss ich verändern. Aber ich wusste so gar nicht, was ich verändern sollte. Und aufgrund der Rückenschmerzen habe ich gedacht, okay, dann probieren wir das mal erstmal, dass ich körperlich wieder fit werde und vielleicht funktioniert das über die Ernährung. Vielleicht muss ich da mal näher drauf schauen. Und dann hatte ich das ein Jahr lang mal ausprobiert als persönliche Challenge und mir gesagt, du machst es jetzt einfach ein Jahr lang und kochst frisch und machst Bilder, stellst auf Instagram und schaust einfach, was damit passiert. Damals habe ich noch im regulären Job gearbeitet und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall und dann kam die Erkrankung und dann war klar, okay, irgendwas muss ich jetzt verändern. Und da war dann die Entscheidung klar, okay, ich gehe aus dem regulären 9-to-5 in Anführungsstrichen Job raus und versuche mir eine eigene Existenz aufzubauen.
Und so reden wir im letzten Kapitel über Social Media, wobei man sich da auch keine falschen Vorstellungen machen soll, wie so ein Tag dann aussieht, wenn man im Netz sich selber darstellt und auch seine Produkte. Hier kommt jetzt aber erstmal einer, der hat versucht, in Mexiko seinem Straßenkehrer-Dasein zu entkommen, mit 24 Jahren und zwar singend via TikTok. Man kann ihn da sehen in seiner Straßenkehrer-Kluft. Und in diesem Sonderfall klappte es. Was Sie jetzt gleich hören, das wurde millionenfach abgerufen. Enhierbado, Macario Martinez.
Nuestro amor fue una ilusión, no lo pude ver. Ay, si te vas, si no estás, ¿qué voy a hacer?
Bayern 2, 1:1 am Tegernsee auf Hausbesuch. Also da gibt es ödere Termine, sage ich mal. Und ich bin bei Anja Schmidt, Food-Bloggerin. Wir haben schon festgestellt, wir kriegen es nicht ins Bayerische, oder?
Nee, das kriegen wir nicht. Das will ich auch gar nicht versuchen.
Rezepte ausprobieren, drüber schreiben, Bauern im Gemüsegarten treffen, eine Geschichte dazu machen, fotografieren. Das ist aber, so wie ich das sehe, kein Teilzeitjob, zu dem man ausrückt, wenn man mal Lust hat, oder?
Nee, das ist es gar nicht. Also es war ganz lang so, dass viele das Gefühl hatten oder das so eingeordnet haben, dass man das ja nebenbei macht und dass es so ein bisschen Spielerei ist. Aber tatsächlich ist es, ja, es ist ein Fulltime-Job. Wenn man es so macht, wie es auf meinem Kanal zu sehen ist, ist es ein Fulltime-Job, ja.
Letztlich auch 9-to-5?
Nicht 9-to-5, ganz bestimmt nicht. Es ist aber selbst gewählt und da wären dann Tage mit längeren Stunden, ja, fallen anders ins Gewicht als früher, weil es einfach mein eigenes Thema ist, das ich sehr liebe und gerne treibe und teile.
Zeitweise vermutlich anfangs gewohnt noch vom Start-up selber ein bisschen getrieben von sich selbst. Auf Insta sehe ich, da gab es Zeiten, da haben Sie täglich was gemacht, Rezepte gepostet oder kleine Erlebnisse. Reicht nicht auch wöchentlich?
Nein, wöchentlich reicht nicht. Ich finde es einen guten Diskussionspunkt, darüber zu reden, wie so ein Kanal geführt werden kann und soll. Ich war sicherlich auch von meiner Startup-Zeit getrieben oder bin es sicherlich immer noch, weil es in mir steckt. Aber man ist auf Social Media natürlich sehr vom Algorithmus auch getrieben und es ist wichtig für sich zu versuchen, einen Mittelweg zu finden. Natürlich muss man mit dem Algorithmus umgehen, aber man darf sich darüber selbst nicht verlieren. Und tatsächlich ist es sicherlich auch so, dass man in diesem Bereich der Content Creation, wie man das heute nennt, schnell Gefahr läuft, sich zu verlieren und auch auszubrennen. Weil gerade kreative Arbeit lebt ja auch von Ruhephasen, von einmal abschalten. Das sind ja so die Momente, die absolut wichtig sind, um Kreativität zu fördern. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kommt man schnell in eine Schleife, wo ja, man Gefahr läuft, auszubrennen.
Es ist in jedem Fall, dachte ich mir, auch eine Gratwanderung, weil ich sehe im Netz viele Rezepte umsonst, aber dann eben auch Küchengeräte, Hobel oder sie im Sommerkleid, auf Gemüsebauernbesuch oder auf kulinarischen Reisen vom Verband XY. Daher kommt vor allem das Geld, oder?
Genau, wenn man auf Instagram schaut, um das als Beispiel zu nehmen, weil das mein Hauptkanal ist, sind es Partnerschaften mit Herstellern oder Dienstleistern. Sie haben die Reisebranche angesprochen. Dann ist es wichtig, dass man seinen authentischen Kern beibehält. Und das spiegelt sich natürlich in Partnerschaften, die man eingeht.
Was wissen Sie denn über Ihre 82.000 Followerinnen, nehme ich mal an?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es sind 80% weiblich. Und was ich ganz toll finde, vom Alter her, wirklich von Anfang 20 bis Ende 50, relativ gleich verteilt. Also es ist gar nicht so ein richtiger Peak in einer bestimmten Altersklasse. Und was ich daran so schön finde, es spiegelt das, was ich gerne transportieren möchte. Gut kochen und gut essen ist nichts von einem bestimmten Alter, einer bestimmten sozialen Gruppe. Es geht alle was an.
Das Leben ist ein Prozess und Sie haben ja mit Ihrer Therapeutin vor Jahren darüber gesprochen, dass sich das auch nicht mehr verdrängen lässt, was da als junges Mädchen geschehen ist damals, der Übergriff in der Verwandtschaft. Und diese Therapeutin meinte wohl sinngemäß, im Lauf der Zeit werden sich manche Dinge tiefgreifend ändern können, unter Umständen auch Ihre Beziehung.
Das ist dann auch so geschehen. Also meine Therapeutin hat in der ersten Stunde zu mir gesagt, seien Sie sich bewusst, dass wenn man so einen therapeutischen Prozess durchmacht, dass ja, sich Beziehungen einfach verändern. Und das wollte ich damals gar nicht so richtig wahrhaben oder habe das ganz entspannt angenommen. Und heute bin ich geschieden und größtenteils alleinerziehend. Aber das ist Teil des Lebens.
Verändern sich nicht alle Menschen zeitgleich und in dieselbe Richtung. Aber der Sohn ist gerade beim Papa, da ist der Draht da.
Genau, der Sohn ist beim Papa und das ist eine gute, enge Beziehung und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Und der 11-Jährige weiß auch, es gibt Leistungssportler mit Diabetes Typ 1. Alexander Zverev, der Olympiasieger, Gewichtheber Steiner, die Fußballerin Starke.
Das weiß er. Und es gibt nämlich noch einen, den Fußballspieler Nacho, den Spanier, der jetzt letztes Jahr aufgehört hat. Aber der war so ein bisschen Idol, weil hier in diesem Hause gerne Fußball gespielt und verfolgt wird. Und so hatten wir auch immer ein Nacho-Trikot da. Aber das sind wichtige Menschen, die solchen Kindern und auch Familien als Vorbilder dienen. Es ist ganz toll, wenn die Menschen damit an die Öffentlichkeit gehen. Das ist nicht selbstverständlich.
Und mit Blick durchs gekippte Dachfenster, wie oft kommen Sie überhaupt noch auf den Wallberg? Haben Sie überhaupt noch Lust?
Ich liebe den Wallberg oben. Das ist der schönste Blick in die Alpen. Ich kann es nur jedem empfehlen, aber oft gehe ich da nicht hoch. Also ich suche mir andere Wege.
Gibt es hier noch Geheimtipps irgendwo, ohne einen zu verraten?
Nee, es gibt eigentlich keine Geheimtipps. Es ist eine beliebte Frage. Sag mal, hast du einen Geheimtipp für? Aber es ist, nein. Es gibt hier eigentlich keine Geheimtipps.
Allenfalls cremiges Pilzrisotto oder Tegernseer Poke Bowl. Was ist davon Ihr Favorit?
Die Poke Bowl, sicherlich.
Was kommt da rein?
Am besten das, was die Saison gerade hergibt. Also natürlich eine Kohlenhydratgrundlage. Das kann zum Beispiel Quinoa sein. Es wird übrigens auch in Bayern angebaut. Und saisonales Gemüse. Und wenn mir nach Fisch ist, was ich nicht mehr so oft esse, aber dann etwas Frisches aus dem See oder auf jeden Fall von der Fischerei Tegernsee. Und ein bisschen Sojadressing und das war's.
Und wie oft essen Sie? Das ist ja auch so ein Ding. Manche knabbern sich ja durch den ganzen Tag.
Ja, tatsächlich ist es nicht immer ganz einfach. Also so eine Gewohnheit zu schaffen, da bin ich gerade auch wieder dran, dass ich zumindest zweimal richtig esse, ist manchmal eine Herausforderung, obwohl ich jeden Tag koche.
Zu allerletzt, in Ihren Namen kam auch noch was rein, wo ich mir dachte, ist das jetzt Fluch oder Segen? Die Anja hat ein Y. Das ein Leben lang zu erklären, ist das süß oder sauer?
Das kommt auf die Tagesstimmung oder die Tagesform an. Ich freue mich über das Y, das ist die englische Schreibweise. Und als ich benannt wurde, war meinen Eltern gar nicht klar, dass das gerade der Name in Deutschland sehr hip war, aber halt anders geschrieben. Und so muss ich das öfters erklären, aber es ist ein Erkennungsmerkmal.
Auf jeden Fall eine raffinierte Balance zu Schmidt.
Eben, das finde ich auch.
Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich für die Stunde, Anja Schmidt.
Vielen Dank.
Das Gespräch mit ihr und zig andere 1:1 Talks finden Sie in ARD Sounds. Und hier noch ein Tipp von und mit meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen, zuerst in ARD Sounds.